Ja, schönen guten Morgen. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe Das Leben nach dem Tod. Und der eine oder andere wird sich sicher fragen, was hat denn Jona 2 damit zu tun? Wir werden das sehen. Ich erzähle noch mal kurz die Geschichte. Anke hat ja schon das Kapitel 2 vorgelesen. Und es ist so, dass noch etwas passiert vor diesem Kapitel 2. Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Er soll nach Ninive gehen und wegen der Bosheit in Ninive soll er ihnen eine Gerichtsbotschaft verkündigen. Das gefällt Jona ganz und gar nicht und er nimmt Reißaus, er begibt sich auf die Flucht, weil er diesen Auftrag nicht erfüllen will. Jetzt sollte man doch eigentlich meinen, das müsste dem Jona doch gefallen haben. Gerichtsbotschaft. Denn Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und sie waren im heutigen Gebiet des Irak am Tigris gelegen, aber sie waren Feinde Israels. Und dieser Jona, der kannte Gott, der wusste ganz genau, wenn Ninive, wenn die Niniviter oder wie sie heißen, wenn sie umkehren und Buße tun, wenn sie bereuen, dann wird Gott barmherzig sein, dann wird er gnädig sein. Das wusste Jona und das wollte er nicht. Er wollte keine Gnade für Ninive. Er wollte, dass sie gerichtet werden. Und deshalb wollte er diesen Auftrag nicht ausfüllen, nahm Reißaus in Richtung Tarsis, begab sich auf ein Schiff und lief von Gott davon. Und ihr wisst, liebe Gemeinde, vor Gott kann man nicht davonlaufen. Das geht nicht, man kann sich nicht vor ihm verstecken. Er schaut in die äußersten Winkel der Erde. Er schaut in alle deine Gehirnwindungen, er schaut in die Tiefen deiner Seele, in die Tiefe deines Herzens. Er weiß alles, was darin vor sich geht. Und das ist für manche eine Bedrohung, was auch verständlich ist. Aber es ist keine Bedrohung. Es ist gut, es ist wunderbar, dass Gott in dein Herz, in die Tiefen deines Herzens hineinsieht, dass er alle deine Gedanken kennt, von Ferne kennt. Er weiß schon deine Gedanken, bevor du angefangen hast zu denken. Und das ist für uns so gut. Es ist so gut für uns, weil er uns liebt, weil er Sehnsucht nach uns hat, weil er, und es ist so gut, wenn er uns kennt, wenn er weiß, was uns bewegt. Wenn er weiß, was uns belastet, wenn er weiß, wo unsere Sünde steckt, das ist gut für uns, weil er uns liebt. Nicht vor Gott weglaufen, aber Jona hat es getan und Gott, wenn er sich vorgenommen hat, Ninive, den Auftrag Ninive, eine Botschaft zu verkündigen, dann will er das auch tun und er wird es tun. Und wenn er Jona gesagt hat, er soll es tun, dann wird er Jona auch schicken. Jona kommt nicht weit, Gott schickt einen Sturm. Und Jona weiß sofort, was los ist. Er weiß, dass dieser Sturm seinetwegen gekommen ist und er sagt den Schiffsleuten, werft mich von Bord. Und das machen sie dann auch und Jona versinkt in der Tiefe des Meeres und wird von einem Riesenfisch verschluckt, ein Appetit haben für den Fisch. Jona kommt aber ganz im Magen des Fisches an, im Bauch des Fisches. Soweit noch einmal nacherzählt diese Geschichte. Wir haben eben die Lesung gehört. Diese Geschichte ist auch und insbesondere eine zeichenhafte Geschichte. Es ist ein zeichenhaftes Geschehen. Eine Vorschattung. Jesus hat es auf sich gedeutet. Er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so werde ich 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein und dann auferstehen. Und er bezeichnet diesen Vorgang als Zeichen, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer ein Zeichen gefordert hatten. Jesus, gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagte, ihr bekommt kein Zeichen. Das einzige Zeichen, das euch gegeben wird, ist das Zeichen des Jona. Der sagt Jesus deutlich, das ist eine zeichenhafte Handlung, die da passiert ist. Liebe Gemeinde, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist die Jona-Geschichte auch unsere Geschichte. Sie ist unsere Geschichte vom Bauch des Fisches wieder an Land. Sie ist unsere Geschichte vom Grab ins Leben, ans Licht. Vom Tod zu Gott ins Leben. Das ist unsere Geschichte, so wie sie auch Jesu Geschichte ist. Kommen wir nochmal auf den Jona zurück. Ja, das ist das, was wir gerade gehört haben. Jona war in der äußersten Tiefe gelandet. Physisch, psychisch, geistlich. Und wir sehen das jetzt gleich hier an den Worten, wenn du, Andreas, mal das nächste gibst. Physisch. Ja, er ist einfach vom Tode bedroht, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Vielleicht hatte Jona mit einem schnellen Tod gerechnet. Aber nun, da ihn der Fisch verschluckt hatte, wartete er, wenn Gott ihm nicht geholfen hätte, auf einen langsamen, qualvollen Tod. Physisch war Jona am Ende. Er war ganz in der Tiefe, sein Leib inmitten eines Riesenfisches. Und deshalb bezeichnete Jona dann auch diesen Bauch des Fisches als Grab. Im Vers 3 sagt er, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Da hast du, Herr, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Jona ist auch psychisch ganz unten. Das schauen wir im nächsten Vers, da steht es schon. Als meine Seele in mir verschmachtete, vor Angst, vor Not, vor Verzweiflung. Ich bin hier im Fisch gefangen, wie komme ich hier wieder raus? Ich muss hier elendlich zugrunde gehen. Als meine Seele in mir verschmachtete. Eine physische Tiefe, eine psychische Tiefe und jetzt kommt auch noch die geistliche Tiefe dazu, als dritter Punkt. Er sagt nämlich zu Gott, dieser Jona, ich bin von deinen Augen verstoßen. Obwohl das nicht stimmt. Er fühlte sich von Gott verstoßen. Was kann es Schlimmeres geben? Welche größere geistliche Tiefe kann es geben, als von Gott verstoßen zu sein oder sich von Gott verstoßen zu fühlen? Habt ihr euch schon mal von Gott verstoßen gefühlt? In Wirklichkeit war dieser Jona ja nicht verstoßen von Gott. Gott hatte ihm nur eine Krise geschickt. Er hatte ihn in die Tiefe geschickt, damit er dort seine Erfahrungen machen sollte. Damit er von dort aus umkehren sollte. Es war Erziehung Gottes in diesem Falle. Er hatte ihn die Tiefe spüren lassen. Wenn Gott euch in die Krise schickt, wenn Gott euch in die Tiefe schickt, ob das physisch ist, psychisch ist, geistlich ist, er hat euch nicht verstoßen. Du bist nicht verstoßen. Du magst dich so fühlen, Gott ist weit weg, weit weg. Wo ist er denn? Nein, er schickt dich mit Absicht in die Tiefe, denn er will dich wieder auftauchen lassen. Jona in der Tiefe. Wie kommt Jona wieder an Land? Was ist passiert? diese Not, die Jona hatte, diese Krise, hat in ihm einen Schrei produziert, einen Schrei nach Gott. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich. So beginnt Rettung, liebe Freunde. So beginnt Rettung. Der Schrei nach Gott. Das Beten zu Gott. Das ist die Initialzündung gewesen für Jonas Rettung. Und es ist die Initialzündung für unsere Rettung. Ob wir vom Tode ins Leben kommen oder ob wir als Christen in eine Krise kommen. Es ist die Initialzündung für Rettung, welcher Art auch immer. Der Schrei zu Gott. Es ist ganz interessant hier, obwohl Jona sich von Gott verstoßen fühlte, hat er doch zu ihm geschrien. Wenn du meinst, Gott ist ganz weit weg, er hat dich verstoßen, wenn du das glaubst, wenn du das meinst. Er ist da, du musst nur zu ihm rufen. Diese Angst Jonas hat nicht dazu geführt, dass er stumm blieb. Er hat zu Gott geschrien, ja, in seiner Not. Wisst ihr, was das für eine Situation war, in der Jona sich befand? Es war eine Situation der völligen Ohnmacht, der völligen Hilflosigkeit. Niemand wusste, wo er war, wer hätte ihn retten sollen. Er war verborgen im Bauch des Fisches. Wer hätte das ahnen können? Und wie hätte Jona den Fisch dazu bringen können, ihn an Land zu spucken? Jona war verloren in der Tiefe. Völlige Ohnmacht, völlige Hilflosigkeit. Es blieb ihm eins. Es blieb ihm eins, zu Gott zu schreien. Und das war seine Rettung. Den Rest hat Gott erledigt. Jona schrie zu Gott und dann hat Gott gehandelt. Er hat dem Schiff, es heißt an dem Text, er befahl dem Fisch. Er befahl dem Fisch. Hört ihr das? Er befahl dem Fisch. Spuck ihn an Land. Das kann der arme Fisch auch machen. Er ist Schöpfung Gottes, er muss gehorchen. Ja. Ja? Muss gehorchen. Spuckt ihn ans Land, ans Licht. Liebe Freunde, das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Ob du die Geschichte jetzt betrachtest, ausgehend von einem Zustand, in dem du noch nicht errettet warst, in dem du noch nicht bekehrt warst, oder ob du deinen Zustand in der Krise als Christ siehst. Liebe Freunde, wir brauchen manchmal so ein geistliches Schockerlebnis, weil es heilsam für uns ist. Gott mutet es uns zu, dem einen und anderen in unterschiedlichem Maße, wie er es gerade ertragen kann. Ich erzähle euch kurz eine Begegnung mit einem Christen, mit einem Studenten während meiner Studentenzeit. Der war gerade zum Glauben gekommen. Und ich war auch noch nicht lange Christ. Und er erzählte mir seine ganze Bekehrungsgeschichte. Das war spannend. Und dann sagt er mir, ich bin so glücklich in Jesus. Ich bin so glücklich mit Jesus. Und dann sagte er mir, ich habe gebetet, dass Gott mir alle meine Sünden zeigt. Ich habe gebetet, dass Gott mir alle meine Vergehen zeigt. Und da wurde mir schwarz vor Augen und ich fiel in Ohnmacht. Und es ist wörtlich, das ist so wörtlich passiert. Da wurde mir schwarz vor Augen und ich fiel in Ohnmacht. Liebe Freunde, wir brauchen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Blick in unsere schwarze Seele brauchen. Gott hat ihn in seine schwarze Seele, die Seele seines natürlichen Menschen, schauen lassen. Er hat ihn dort entdecken lassen. Seinen Egozentrismus hat er ihn entdecken lassen. Seine Überheblichkeit, seine Arroganz, seinen Neid. Wie er mit anderen Menschen umging. Gott hat es ihm schonungslos gezeigt. Auf die Bitte hin, zeige mir alle meine Sünden. Ich bin sicher, Gott hat ihm sie nicht alle gezeigt. Aber die, die er ihm gezeigt hat, reichten aus, um ihn in Ohnmacht zu versetzen. Liebe Freunde, wir brauchen diese Erkenntnis über uns selbst. Hineinschauen in die schwarze Seele. Es ist nicht so, dass wir gelegentlich mal sündigen. Das ist nicht so. Leute, es ist so heilsam, wenn Gott uns hineinschauen lässt in unser Inneres, in den natürlichen Menschen, ich sage das bewusst, in den nicht erlösten Menschen, in die nicht erlöste Seele. Das war so heilsam für diesen Mitstudenten. Es war heilsam in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Denn nun sah er sich richtig Gott gegenüber. Er sah sich im richtigen Licht gegenüber diesem heiligen, reinen und makellosen Gott. Es war so wichtig für ihn in seiner Beziehung zu anderen Menschen. Denn nun war er nicht mehr, denn nun schaute er nicht mehr auf sie herab, als jemand, der etwas konnte, was andere nicht konnten. Und da waren viele Dinge, die er konnte, die andere nicht konnten. Er schaute nicht mehr auf die anderen herab. Er hatte in seine Seele hineingeblickt. Und es war wichtig für seine Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich ohne Gott? Wer bin ich ohne Gott? Schwarz. Ganz schwarz. Wie kommen wir wieder nach oben, liebe Gemeinde? Wie kommen wir wieder nach oben? Bei dieser Erkenntnis, und die ist heilsam, und ich weiß, dass jeder sie braucht. Wie kommen wir wieder nach oben? Wie passiert es, dass man dadurch nicht entmutigt wird, niedergeschlagen wird, heruntergebracht wird? Ich sage, es beginnt mit einer Erkenntnis. Es beginnt mit der Erkenntnis der Ohnmacht. Ich bin hier im Bauch des Fisches allein. Wie komme ich wieder hoch? Kein Mensch sieht mich. Kein Mensch kann mir helfen. Ich bin verloren. Wie komme ich wieder hoch? Brauche diese Erkenntnis der Ohnmacht. Und dann brauche ich den Schrei zu Gott. Dann brauche ich den Schrei zu Gott. Herr, hilf mir. Ich schreie zu dir. Und dann handelt Gott. Er handelt allein. Denn du kannst dich nicht aus dem Fisch befreien. Er handelt allein. Und der Fisch spuckt dich an Land, ans Licht, ans Leben. Das ist unfassbar. Wisst ihr, gut, man spricht nicht so gerne über Emotionen, aber hier darf ich mal über Emotionen sprechen. Ich habe das so erlebt. Wie ist das, wenn man an Land gespuckt wird? Das ist, wie wenn zwei, drei Sack Zement von der Schulter weggenommen werden. Das ist, wenn ein unsäglicher Schmerz auf einmal verschwindet. Das ist, wenn eine Niedergeschlagenheit sich plötzlich in ausgelassenen Jubel verwandelt. Diese Erkenntnis, boah, wie tief unten war ich. Wie tief unten war ich und jetzt bin ich an Land. Durch Jesus. Wir kommen aus dem Bauch des Fisches, dem Grab, dem Totenreich nach oben. Da heißt es ja Vers 11, wenn wir mal schauen, und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Vielleicht können wir mal den nächsten Vers schauen. Ja. Paulus sagt im Epheser Kapitel 2, und damit schließe ich jetzt. Ja, gut. Damit schließe ich jetzt. Ich bin ganz überrascht, dass ich das schaffe, eine Predigt in 20 Minuten zu machen. Aber das muss ich noch sagen. Paulus sagt dort, ihr wart tot. Spricht zu Christen, ja? Ihr wart tot. Ihr wart, anders ausgedrückt, im Bauch des Fisches, im Totenreich, im Grab. Ihr wart verloren durch die Schwärze eurer Seele. Gott aber, jetzt kommt der auf den Plan, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen uns mit dem Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot, geistlich tot, und seid zu einem geistlichen Leben gekommen mit Christus. Darf ich das mal so ausdrücken? Wir waren im Bauch des Fisches und jetzt sind wir durch Vertrauen auf Christus, durch Glauben an ihn, in Christus. Wir waren umgeben von der Dunkelheit des Bauches des Fisches und sind jetzt im Glauben, im Vertrauen auf Gott, völlig umgeben von Christus. Wir sind in Christus. Das bedeutet, wir sind mit ihm verbunden. So wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Denn wir wissen, ohne ihn können wir nichts tun. Wir sind mit ihm verbunden. Es ist so, wie war das bei Jona? Aus dem einen Wohnraum an Land. Ja? Wir sind versetzt von einer Dimension in die andere. Aus dem Tod ins Leben, aus dem Bauch des Fisches in Christus. Und da haben wir die allergrößten Zusprüche. Und das haben wir auch für alle diejenigen, die am Montag da waren bei Nils Langenbergs Seminar über Seelsorge. Da haben wir viele Zusprüche gehört. Jesus sagt jetzt, komm. Wende deinen Blick weg von deiner schwarzen Seele. Schau nicht mehr darauf. Du bist jetzt bei mir. Schau nicht mehr auf deine schwarze Seele. Wende deinen Blick auf mein Licht, auf mein Heil, auf meine Heilung. Ja, eure schwarze Seele, sie wird einmal am Ende der Weltzeiten, sie wird einmal völlig weiß. Sie wird einmal völlig weiß. Und schon jetzt, je enger wir mit Christus verbunden sind, desto mehr dürfen wir das auch schon erleben. Er wendet unseren Blick weg und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist jetzt ins Licht gekommen. Du bist jetzt an den Tag gekommen. Du bist jetzt jemand, der mein Heil empfangen hat, meine Heilung empfangen hat. Du bist jemand, der Leben empfangen hat. Jesus sagt, du bist mein Bruder, meine Schwester, du bist mein Freund, meine Freundin. Was für ein Wechsel aus dem Bauch des Fisches an Land. Amen.